Radio 3. Das Gespräch.
Mit Frank Meier seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich habe hier eine Schauspielerin zu Gast, die mit Dämonen zu kämpfen hat, was sie wieder gemerkt hat, als sie zum ersten Mal das Regieführen ausprobiert hat.
So meine inneren Dämonen sind, dass ich mir selber vertraue oder Selbstvertrauen habe, dass ich das kann. Also ich habe große innere Stimmen, die so sagen, ah komm, lass mal lieber, können andere besser. Und es war sehr schön zu sehen, dass ich mich diesen Dämonen gestellt habe und dass ich gemerkt habe, ah, ich kann mir was ausdenken und aha, das funktioniert dann auch, ich kann es umsetzen. Es war sehr schön.
Die Schauspielerin Maike Droste sagt das. Sie hat jetzt eine Hauptrolle in einem neuen Kinofilm. Überhaupt spielt sie in vielen Filmen und Serien mit. Als Theaterschauspielerin war sie zu sehen am Deutschen Theater oder im Berliner Ensemble. Auch in der Berliner Staatsoper ist sie schon aufgetreten. Die meisten werden Maike Droste aber kennen als Dorfpolizistin Bärbel Schmid aus der sehr viel gesehenen ARD-Serie Mord mit Aussicht an der Seite von Caroline Peters und Bjarne Mädel. Wenn ich in den letzten Wochen Leuten davon erzählt habe, dass ich mit Maike Droste spreche, haben die alle gesagt, ach wie schön, also mit der Mord mit Aussicht Schauspielerin. Deshalb habe ich Maike Droste gefragt, geht Ihnen das denn auch so, dass die meisten Leute Sie immer wieder auf diese alte Serie ansprechen?
Ja, absolut, bis heute. Sehr interessant, weil das letzte Mal, dass wir das zusammen gedreht haben, war 2013, also vor 12 Jahren. Eine Zeit lang hat es mich eher irritiert manchmal. Inzwischen finde ich es eigentlich extrem schön, weil ich denke, anscheinend ist es uns gelungen, dass wir eine Arbeit in die Welt gesetzt haben, die so viele Menschen über so viele Jahre doch anscheinend bis heute so begeistert im Sinne von auch, hey, ich kenne das schon so gut. Letzte Woche in der LPG hat die Dame, die stellvertretende Filialleitung, gesagt, ah, ich gucke es mir immer noch an, wenn ich abends heimkomme. Ich kann schon mitsprechen, aber ich fühle mich so zu Hause da drin. Und ich habe so drüber nachgedacht, als ich nach Hause fuhr, und dachte ich, interessant, dieses Gefühl für einen Zuschauer. Also ich selber habe dann drüber nachgedacht, kenne ich das eigentlich? Gibt es was, wo ich mich, wenn ich was schaue, so zu Hause fühle? Und klar habe ich auch Lieblingsfilme und Dinge, die ich mir oft wiederholt anschaue. Aber habe dann gedacht, ist doch toll, anscheinend konnten wir vielen Menschen was schenken, was ihnen was gegeben hat.
Ich weiß gar nicht, ob ich schon auswendig mitsprechen kann. Ich habe es höchstens 3-mal komplett durchgeguckt, aber ich bin, glaube ich, nicht mehr weit weg davon. Ich habe jetzt hier eine Schauspielerin zu Gast, die hat mal über sich gesagt, was ich mal richtig gern im Film oder Fernsehen spielen würde, ist eine böse, richtig fiese Figur. Auch eine Serienkillerin würde ich nehmen. Wie ist das denn? In welcher Rolle konnten Sie denn bisher am bösesten und am fiesesten sein?
Bösesten und fiesesten, was man immer alles so sagt in seinem Leben, ne?
Aber gilt's denn?
Ja. Also auf der Bühne, glaube ich, war das. Und wenn ich jetzt Medea sage, ist das total gemein, weil die ist ja böse und fies nicht ohne Grund. Und so ist es ja eben niemand ohne Grund. In dem Zusammenhang habe ich das auch mal gesagt, weil ja wir Menschen alles in uns haben. Also wir alle haben auch die bösen und fiesen Seiten in uns. Und das kommt immer darauf an, wodurch und wann sie rauskommen. Und bei Medea fand ich das sehr, das war ein tolles Geschenk, dass ich das machen durfte, ja.
Und weil Sie aber eine so fiese Seite an sich haben und die noch nicht richtig zeigen konnten, würden Sie da nochmal eine Schippe drauflegen, ja? Oder warum wollen Sie eine noch bösere Rolle haben?
Das Böse ist, glaube ich, weil ich also das habe ich im Zusammenhang gesagt, für Film- und Fernsehrollen, weil ich da tatsächlich bisher eher die, sagen wir mal, freundlichen, lieben, normalen Personen gespielt habe, was ich nicht weniger wichtig und nicht weniger interessant finde. Aber tatsächlich so eine Figur zu spielen vor der Kamera, die auch einen großen dunklen Aspekt beleuchtet, würde mich einfach schauspielerisch mal sehr reizen.
Bei Ihren Rollen im Moment, da scheinen Sie mir eine klare Tendenz zu haben, nämlich zur Bürgermeisterin. Sie sind jetzt in der ZDF-Serie Wendehammer, sind Sie Bürgermeisterin einer kleinen Stadt, und in einem neuen Kinofilm, da sind Sie auch Bürgermeisterin in einem Brandenburger Dorf. Haben Sie sich für sowas dann auch beschäftigt mit der Frage, was macht eigentlich so eine Bürgermeisterin?
Ja, natürlich, absolut. Vor allem, was macht eine Bürgermeisterin in kleinen Städten oder in Dörfern? Das Lustige ist, in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, Neuses, kenne ich den Bürgermeister. Hm. Wir haben persönlich, bis auf dass er mir immer aus dem Rathaus Neuses ganz offizielle und finde ich sehr, ja, so offizielle Neujahrsgrüße und Weihnachtsgrüße schickt. Aber so durch meine Mutter bekomme ich so mit, was so Bürgermeister in der Kleinstadt alles machen müssen. Und die müssen ja einfach alles machen. Die müssen zu Eröffnungen von Kleintierzuchtvereinen und müssen Theatergruppen, die in die Stadthalle kommen, begrüßen, Neujahrsempfänge machen und müssen natürlich die Lokalpolitik vertreten. Und also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr zeitintensiver Beruf.
Füllen Sie jetzt aus in dem Film Another German Tank Story, so heißt der Film von Janis Alexander Kiefer, kommt demnächst in wenigen Tagen in die Kinos. Das ist der Abschlussfilm dieses Regisseurs an seiner Filmhochschule. Wie ist das denn? Wie kommt so ein Projekt zu Ihnen? Über welchen Weg geht sowas?
Also die jeweiligen Regisseure, Regisseurinnen schreiben ihr Buch und dann überlegen sie sich, wen könnte ich mir in welcher Rolle vorstellen. Manchmal haben sie auch schon Schauspieler im Kopf und fragen dann die Agenturen an. Und dann lese ich das Buch und in dem Fall bin ich zum Casting gegangen, weil sie sich mehrere Leute angeguckt haben, mehrere Frauen angeschaut haben. Und dann haben wir beschlossen, dass wir miteinander arbeiten.
Also Casting müssen Sie richtig in den Wettbewerb gehen dann mit anderen.
Genau, dann spricht man für eine Rolle vor und schaut in Konstellation. In meinem Fall war sozusagen der Sohn schon besetzt, mein Sohn. Und dann haben wir geguckt im Casting, ist es vor der Kamera glaubhaft, dass wir Mutter und Sohn spielen? Können wir gut miteinander spielen? Ich sehe ein Casting auch immer so von meiner Seite als Schauspielerin, ist es für mich auch ein Casting der Regie, kann ich mir vorstellen, mit der Regie zusammenzuarbeiten.
Mhm. Genau. So ein gegenseitiges Ausprobieren da.
Genau.
Und was fanden Sie interessant an diesem Film?
Mir hat vor allem sehr gut gefallen, dass es ein Ensemblefilm ist und dass Janis, finde ich, in einem sehr guten Humor geschafft hat, oder Lakonie, sagen wir es mal eher so, von wirklich dem ganz normalen Menschen, der jetzt überall auf der Welt leben kann, die kleinen Träume und Desillusionierungen des Lebens in dieser Geschichte des Hollywood-Films. Also so eine große Projektionsfläche tritt in dieses Mini-Dorf hinein und jede Figur kann auf eine unterschiedliche Art und Weise ihre Projektion und Vorstellung des eigenen kleinen Lebens in diese Projektion Hollywood-Film, denen man ja nie begegnet, hineinschmeißen. Das fand ich sehr schön.
Ich versuche mal kurz zu erklären, was da eigentlich passiert in dem Film. Das spielt eben in einem fiktiven Dorf, Wiesenwalde heißt das, in Brandenburg. Ist sonst sehr wenig los, aber jetzt kommt eben Hollywood nach Wiesenwalde. Eine US-amerikanische Produktionsfirma dreht da eine Serie über den Zweiten Weltkrieg. Das ist so ganz abgeschlossen, sind immer Zäune ringsrum. Man sieht nie wirklich was davon, hört es nur knallen und donnern dahinter. Manchmal fliegt ein Hubschrauber drüber, wenn die Stars der Serie eingeflogen werden. Also da prallen zwei Welten aufeinander, die langsamere, ärmlichere, zurückhaltendere der Brandenburger Dorfbevölkerung, jetzt auf die sehr hektische, oft aufgeblasen wirkende, grobe, finanziell potente dieser großen Filmfirma. Also das ist eine Satire auf der einen Hand, ne, über das Filmgeschäft, über diesen Kulturclash da. Aber es ist eine Satire, das fand ich ganz erstaunlich, mit so einem ganz warmen, märchenhaften Ton, was ich ganz schön und überraschend und angenehm fand an dem Film.
Schön, dass Sie es so sagen. Das ging mir tatsächlich auch so. Es ist ja nicht nur eine Komödie, es ist nicht nur eine Satire, es ist nicht nur ein Drama. Es sind eigentlich wirklich ganz einfache Geschichten von einfachen Menschen oder beziehungsweise von Menschen, wie wir sie alle sind eben. Mhm. Und was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, war auch die Kritik am Filmgeschäft, die so zu zeigen, dass man auch sieht, ja, wir, die wir im Filmgeschäft sind und diesen Film machen, kritisieren zwar das System, aber wir sind ja Teil des Systems, weil wir auch lieben, Filme zu machen und weil wir alle unsere, aus jedem Department lieben, darin zu arbeiten. Also dieses warme Gefühl, was Sie beschreiben, finde ich, liegt auch in der Form, wie man Kritik trotz allem übt.
Und genau diese Verdopplung ist ja auch noch interessant, hat auch der Regisseur Jannis Alexander Kiefer in einem Interview angesprochen. Also dass erzählt wird, wie so eine Filmfirma eindringt in so ein Dorf und da vieles durcheinander bringt. Aber ja in der Realität sie mit ihrem Filmunternehmen auch in ein Brandenburger Dorf eingefallen sind, als sie da gedreht haben und ihre ganz andere Welt und Wertvorstellung mitgebracht haben in dieses Dorf. Aber ich weiß nicht, als Schauspielerin kriegt man davon überhaupt was mit oder ist man dafür zu sehr eingekapselt?
Doch, natürlich, das bekommt man schon mit. Also wir haben in Altfriedland und Leuenberg, habe ich vor allem gedreht. Und das waren wirklich zwei ganz kleine Dörfer. Altfriedland habe ich gerade gestern gehört von Jannis. Die wollen auch im Sommer ein Open-Air-Screening machen. Also die waren uns sehr zugetan und waren sehr auch kulturinteressiert und also wirklich extrem unterstützend. In Leuenberg habe ich eigentlich gar nichts mitbekommen vom Dorf. Im Sinne von, ich bin keinen Menschen dort begegnet und hatte Gelegenheit, die kennenzulernen. Aber an sich finde ich, und das wird im Film sehr toll erzählt über die Figur meines Sohnes, der ja Fahrer wird und der irgendwann mal zu mir sagt, Mama, die reden alle so schnell und es ist immer alles muss so schnell passieren. Und das ist tatsächlich, finde ich, so ein Grundmerkmal vom Filmemachen, dass alle immer irrsinnig hektisch sind und alle, so die Stimmung ist immer, wir operieren am offenen Herzen, dabei drehen wir ja einfach nur in Anführungszeichen Film. Und das finde ich sehr schön, dass er das ein bisschen auf die Schippe nimmt, weil das passiert tatsächlich im realen Leben oft, dass man sich denkt, hey, können wir uns alle mal ein bisschen beruhigen und einfach unsere Arbeit machen.
Ihre Figur in dem Film, die Bürgermeisterin Susanne, die erhofft sich jetzt viel Gutes von diesem großen Seriendreh der Amerikaner da in ihrem Dorf. In der Realität muss sie aber dann lauter Katastrophen managen. Da fällt der Strom zum Beispiel aus und kommt auch erstmal so schnell nicht wieder. Dann steht da ein Panzer im Film rum, steht ja auch im Filmtitel, der Tank, der Panzer. Und dann holt sie den Panzer da weg, steht da auf ihrem Hof, sie wird den Panzer nicht wieder los. Also privat hat sie auch mit unerwarteten Ereignissen zu kämpfen. Jede Menge Katastrophen. Und dann fand ich interessant zu sehen, wie sich das auf ihrem Gesicht dann widerspiegelt, wie sie das spielen, dass so immer die Katastrophe da ist, aber dass sie immer darum kämpft, die Kontenance zu bewahren, Haltung zu bewahren. War das jetzt bei dieser Figur beim Spielen so die große Herausforderung, diese Mischung aus Katastrophe und Haltung?
Absolut, sehr schön, dass Ihnen das aufgefallen ist. Das war eigentlich so der Punkt, auch der Jannis wichtig war und über den wir viel gesprochen haben, dass sie einerseits halt ein positiver Mensch ist, die immer sagt, also eben der Spruch heißt ja auch, die Pauli packt's an. Was auf eine Art auch ihr als naiv ausgelegt werden könnte. Aber sie ist ja nicht dumm. Also sie ist auf gar keinen Fall eine dumme Person. Und dass man diesen Kampf sieht in diesem kleinen Dorf mit diesen, ja, sagen wir mal, für eine Bürgermeisterin auch kleinen Problemen im Fall von Berlin. Der Bürgermeister hat ganz andere Probleme zu lösen. Dass sie da versucht, sich nicht mitreißen zu lassen ins Drama, sondern sagt, hey, ich habe hier eine Rolle zu spielen und zwar die Rolle der Bürgermeisterin. Das war Jannis und mir auch in der Zusammenarbeit besonders wichtig.
Ganz eigen an dem Film ist auch dieser Umgang mit ja sehr heiklen Themen. Es ist halt eine Serie über den Zweiten Weltkrieg, der da gedreht wird. Die Amerikaner suchen dann Komparsen und die Komparsen müssen dann so Nazisprüche brüllen. So immer noch lauter und noch lauter, noch lauter. Und eine der Figuren, ein junger Mann vom Dorf, der sonst offenbar wenig Anerkennung bekommt, darf dann da einen Nazi spielen, also einen Wehrmachtssoldaten. Und der kriegt dafür so viel Anerkennung, dass er die Wehrmachtsuniform gar nicht mehr ausziehen will, weil er zum ersten Mal im Leben gesehen wird, aber eben auf diese ja doch schwierige Weise. Wie ist Ihnen das vorgekommen, dieses satirische Umgehen mit Nazisprache, Nazi-Uniform?
Ich persönlich mag das sehr gerne. Ich finde extrem schön, dass ein deutscher Filmemacher ja unserer Geschichte mit so viel Selbstverständnis und auch so viel Selbstbewusstsein begegnet, zu sagen, hey, wir sind ein Land, das ist jetzt meine Meinung, die als eins der wenigen Länder der Welt tatsächlich offensiv Geschichtsaufarbeitung versucht, vielleicht für viele Menschen auch manchmal zu viel. Ich finde das was extrem Positives an Deutschland. Und aber kenne es ja auch von meinen Kindern dann, dass man sagt, hey, aber irgendwann müssen wir ja auch mal selbstbewusst dastehen. Wir haben es jetzt gemacht. Ich persönlich habe damit nichts zu tun. Ich möchte mich loslösen von der Vergangenheit und weiter in die Zukunft gehen. Und diesen Kampf sozusagen habe ich übergeordnet darin gesehen, zu sagen, hey, ich weiß, wir wissen um die Geschichte. Es ist wichtig, sich da auszukennen. Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wir sind inzwischen so selbstbewusst, dass wir damit auch humorvoll und manchmal vielleicht auch, für manche Leute ist es vielleicht anstößig, finde ich gar nicht, damit uns selber auf die Schippe nehmen können und sagen können, ja, und dann machen wir ein Casting und der am lautesten Heil Hitler oder du Saujude rufen kann, wird dann genommen. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen.
Dieser Film Another German Tank Story, der war schon bei einigen Festivals zu sehen. Beim Filmfest München war die deutsche Uraufführung, beim International Film Festival in Shanghai dann die internationale, beim Filmfestival in Cottbus war er auch schon zu sehen. Waren Sie mal dabei? Haben Sie Reaktionen auf den Film erlebt?
Ja, ich durfte mit nach Shanghai, was ganz toll war, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt in Asien war. Und das war total irre, weil der war ja untertitelt. Dann, und als die Premiere war, dann haben die Leute geklatscht und dann kamen wir alle auf die Bühne und dann entstand so ein Tumult und wir waren alle vollkommen von den Socken, weil die kamen dann alle mit ihren Handys und wollten Selfies machen und zwar eine irrsinnige Menschenmenge, was aber meines Erachtens gar nichts mit dem Film zu tun hatte, sondern mit diesem Thema, aha, da ist ein Filmteam. Und wir sind jetzt mit dem Filmteam in einem Raum und damit müssen wir jetzt ein Selfie machen. Es kamen dann auch Sicherheitsleute und so. Und das fand ich wiederum sehr lustig, weil es ja ein Thema des Films auch ist, was es bedeutet, angebliche Berühmtheiten. Und ja, das war sehr lustig in Shanghai. In München wurde er sehr gut angenommen und wir haben ja auch den First Steps Award, den Publikumspreis gewonnen. Also der Film hat viel Anerkennung, finde ich auch zu Recht bekommen.
Maike Droste ist zu Gast hier bei Radio 3. Sie haben in Ihrem Leben so eine eigene Geschichte mit der Musik. Darüber werden wir auch noch sprechen. Aber jetzt erstmal eins der Stücke hören, die Sie uns mitgebracht haben. Sie konnten sich drei aussuchen, wie alle unsere Gäste. War das schwer, drei auszusuchen?
Ja, nur wenn Sie drei? Mich so fragen, ja. Es gibt so viel Musik.
Und jetzt hören wir ein erstes Stück von einer jungen französischen Chansonsängerin, Saoud Sagazan, 25 Jahre ist sie alt. Warum haben Sie von ihr was dabei?
Die war so letztes Jahr meine totale Entdeckung. Also ich finde erstens wirklich ihre Musik sehr toll und hat eine eigene künstlerische Sprache. Und ich finde sie als Künstlerin extrem inspirierend, weil sie zumindest bis jetzt noch, mal schauen, was passiert, weil sie hat letztes Jahr in kleinen Clubs gesungen. Jetzt war sie gerade am 4. März bei uns in Berlin in der Überarena. Also mal schauen, was jetzt, wenn alles größer wird, was dann passiert. Aber dass sie eine Frau ist, junge Frau und Künstlerin ist, die total radikal ihre Kunst versucht zu machen und gleichzeitig bei sich bleibt und nicht versucht, irgendeinem Bild zu entsprechen, wie sie als junge Chansonnière sein müsste.
Hören wir mal an, wie das klingt bei ihr. La Symphonie des Éclairs heißt das Stück von Saoud Sagazan.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la Symphonie des Éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais.
Das war die französische Musikerin Saoud Sagazan mit ihrer Symphonie des Éclairs. Und das hat uns Maike Droste, die Schauspielerin, mitgebracht. Sie ist zu Gast hier bei Radio 3 in der Sendung Das Gespräch. Und ihr Verhältnis zur Musik habe ich gerade schon angesprochen. Sie selbst spielen, soweit ich weiß, zwei Instrumente, Akkordeon und Klavier. Ein Widerspruch?
Ja, Widerspruch, weil Akkordeon tatsächlich habe ich nie gelernt. Ich habe eins bekommen und habe dann angefangen und habe das oft in den Arbeiten mit Jürgen Gosch, mit dem Regisseur Jürgen Gosch am Theater eingesetzt. Und er wollte tatsächlich auch nie, dass ich Musikunterricht nehme. Er fand gut, dass ich improvisiere und es nicht kann. Deswegen spielen, würde ich jetzt sagen, kann ich's. Ich kann es einfach wirklich nicht spielen. Ich habe immer darauf rumgeklimpert und improvisiert. Aber was ich sehr lange gelernt habe, ist klassisches Klavier, genau.
Aber Sie haben bei der Beerdigung von Jürgen Gosch im Jahr 2009 ein kurzes Stück auf dem Akkordeon gespielt. Das war dann die richtige Form, weil das Sie über die Arbeit und dieses Instrument miteinander verbunden waren.
Ja, das hat mich wirklich sehr berührt und gefreut. Da hat mich seine Tochter Rosa hatte mich angerufen und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe so spontan gesagt, oh nein, oh Gott, das kann ich nicht. Ich kann doch gar nicht spielen. Und dann hat Rosa gesagt, aber eben genau darum geht's ja, Maike. Und das mochte Jürgen immer so gerne an dir, dass du das trotz allem machst. Und ich würde mich so freuen, wenn du was improvisieren könntest. Und ich habe dann das tatsächlich für Rosa und für Jürgen gemacht und war natürlich vorher total aufgeregt, weil ich dachte, oh Gott, und da waren natürlich extrem viele Menschen. Und dann aber, als ich gespielt habe, habe ich mir einfach vorgestellt, ich bin auf einer Probe und es kommt das, was kommt. Und dann ich war wirklich sehr froh, dass ich es gemacht habe.
Und aber Sie haben gesagt, Klavier haben Sie richtig gelernt.
Ja.
Kommen Sie aus einem Elternhaus, wo das selbstverständlich war, die Tochter lernt ein Musikinstrument?
Also meine Mutter spielt keine Instrumente. Ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und meinem Bruder. Aber dass ich Klavier gelernt habe, kam daher, dass eine Freundin meiner Mutter zog um und musste ihr altes Klavier unterstellen. Und das hat sie bei uns gemacht. Und es war nämlich ein ganz altes Klavier, was noch so Elfenbeintasten hatte und ganz aus Holz und hatte, glaube ich, sogar so Lüster an den Seiten und so. Und dann habe ich mich da immer dran gesetzt und so geklimpert. Und meine Mutter hat das so beobachtet und gemerkt, aha, das macht Maike irgendwie Spaß. Und ich hatte Blockflöte, war in so einer musikalischen Früherziehung. Und dann habe ich angefangen, Klavier, also hat sie mir eine Klavierlehrerin gesucht. Und dann habe ich mit 6 Jahren angefangen und dann, bis ich 19 war, tatsächlich nie wieder aufgehört. Und wirklich so die klassische Ausbildung genossen, also sehr viel klassische Stücke gespielt. Jetzt tatsächlich juckt es mich gerade so in den Fingern und ich würde irrsinnig gerne lernen, dass ich mich einfach ans Klavier setzen kann und singen und spielen. Und ich merke, ich habe da noch so einige innere Kritiker in meinem Kopf, die ich vorher umlegen muss, dass ich damit mal anfange. Aber das ist so mein privater Wunsch. Genau.
Ihre Mutter hat als Apothekerin gearbeitet, wenn ich das richtig gelesen habe?
Ja, das ist richtig, genau. Mhm. Die hatte eine Apotheke.
Und haben Sie in Ihrer Kindheit das, womit Sie jetzt Ihr Leben so verbringen, arbeitenderweise, also klassische Kultur, sage ich mal, Theater, Konzerte, Oper, auch Film, haben Sie das kennengelernt als Kind schon?
Also meine Mutter kommt eher die geht auch seit Jahren immer ins Theater. Die hat auch mal in Berlin gelebt in den 70er Jahren und war hier so ein bisschen mit einigen Schauspielern auch befreundet.
Also Sie sind Jahrgang 1980, das war dann, genau, bevor Sie da,
genau,
waren.
Genau, bevor ich auf die Welt kam. Und sie selber ist sehr kunsthistorisch interessiert. Sie war mit uns viel in Museen. Wir waren aber auch mal im Theater, aber jetzt nicht so, es gab sozusagen von meiner Mutters Seite nicht irgendwie ein Pushen in irgendeine Richtung. Aber ich habe mit 11 Jahren zum ersten Mal in einer Laienschauspielgruppe mitgespielt, in meiner Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Neuses. Die wurde geleitet von Sigrid Ihlenfeld, eine ehemalige professionelle Schauspielerin vom Theater Augsburg. Und dann mit 16, 17, 18, 19 habe ich jedes Jahr mitgespielt. Im Herbst hat man angefangen zu proben und dann im Frühjahr hat man die Aufführung gemacht. Und es war eine Laienschauspielgruppe, aber mit sehr, sehr viel Zeit und Schweiß und Mühe und Arbeit haben wir uns diesen Stücken genähert.
Das war schon eine Schauspielschule vor der Schauspielschule. Sie haben sich ja dann in München beworben und Sie haben mal dazu erzählt, dass Sie das ausprobieren wollten. München, berühmte Schauspielschule, Falkenbergschule. Aber wenn es jetzt nichts wird in München, dass Sie es auch nicht weiter verfolgen wollten an anderen Schulen. Klingt jetzt so so richtig gebrannt dafür haben Sie offenbar nicht oder einfach so interessante Alternativen gehabt, dass die auch spannend gewesen wären?
Also ich habe mich beworben an 3 Schulen. Also ich wollte auf alle Fälle auf eine staatliche Schule, nicht auf eine private Schule und dachte mir, nee, ich mache da nicht, dass ich wie andere KollegInnen, die ich extrem bewundere, die, weiß ich nicht, 12-mal vorgesprochen haben oder 15-mal, bis sie angenommen werden. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Kann ich aber auch jetzt nichts zu sagen, weil ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht angenommen worden wäre. Ich hatte das Glück, gleich angenommen zu werden und habe Abi gemacht und bin sozusagen vom Abi direkt auf die Schauspielschule gegangen. Ich habe sehr dafür gebrannt, im Sinne von, dass ich gemerkt hatte, in dieser Schauspielgruppe Neuses, da gab es so Momente, wo ich gemerkt habe, ich kann ein extremes Mitgefühl und eine extreme Empathie entwickeln zu Personen, die nicht mehr leben, die vielleicht noch gar nie gelebt haben, die nur auf dem Papier leben, die mit mir persönlich gar nichts zu tun haben, aber ich kann von denen was spüren. So, das war für mich eine ganz große Entdeckung und deswegen bin ich da, oder habe ich das so gesagt, und es ist auch so, bin ich da so reingestolpert, aber schon mit großer Leidenschaft.
Und hätten Sie aber Alternativen gehabt zur Schauspielerei?
Was ich sonst gemacht hätte, ich wäre unglaublich gerne gereist und hätte Sprachen studiert. Sprachen haben mich immer schon sehr fasziniert.
Und wie ist das heute? Also bei mir ist es so, wenn es gerade mal wieder ganz besonders heftig kriselt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann denke ich schon mal, was könntest du eigentlich noch anderes machen? Denken Sie manchmal über Alternativen nach?
Ja, natürlich. Also eben, ich habe, glaube ich, ein gewisses Talent für Sprachen, dass ich mich jetzt da irgendwie in die Form von Übersetzung oder sowas hineinarbeiten würde, das weiß ich nicht. Das würde ich mir, glaube ich, noch nicht zutrauen. Aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel eine Ausbildung gemacht zur Mediatorin, weil mich Kommunikation doch schon immer sehr interessiert hat und Konflikt tatsächlich auch schon immer sehr interessiert als Thema. Und das war allein schon sehr gut, einfach noch einen anderen Beruf zu erlernen. Mhm. Ich habe es auch abgeschlossen. Und ich glaube, es ist immer gut, seinen Horizont irgendwie offen zu halten und zu schauen, was einem die Welt entgegenbringt. Also ich mache auch schon seit vielen Jahren, coache ich Führungskräfte im medizinischen Bereich. Das mache ich schon seit auch 12 Jahren. Und da lerne ich auch viel von diesen Führungskräften, denen ich dann begegne. Das ist schon ein schöner Austausch.
Was bringen Sie da mit als, ich versuche mir gerade jetzt vorzustellen, was ist Ihre Expertise auf dem Feld des Führens, was Sie dann weitergeben oder geben Sie was ganz anderes weiter?
Meine Expertise ist natürlich Präsenz erstmal. Dann ist meine Expertise die ganz technischen Dinge, wie gehe ich mit meiner Stimme und meinem Körper um. Und finde ich aber interessant, dass Sie mich das fragen, weil als ich damals gefragt wurde von diesem Institut, ob ich das machen möchte, habe ich so gesagt, oh Gott, was soll ich denn diesen Chefärzten und Klinikchefs, was kann ich denen denn beibringen? Und bis heute ist es eigentlich so, wenn ich hinkomme und dann arbeiten wir meistens 3 Tage zusammen, dass Dinge, die für mich ganz selbstverständlich sind, nämlich mich dem anderen Menschen gegenüber, den ich auch nicht kenne, zu öffnen, weil wenn ich eine Probe mache oder am Set bin, muss ich ja oft mit Menschen spielen, denen ich vielleicht vorher noch nie begegnet bin, oder wir spielen ein Liebespaar und haben uns vorher einmal die Hand gereicht, dann muss man sich ja ganz schnell öffnen und was von sich her schenken. Und das sind so Sachen, die mir ganz selbstverständlich erscheinen, aber natürlich andere Menschen in anderen Berufsfeldern gar nicht so kennen. Und ich versuche, sie vor allem in dem berühmt-berüchtigten Wort Authentizität zu unterstützen und zu sagen, authentisch sein bedeutet einfach gesagt, ihr müsst euch kennenlernen. Ich kann euch nicht sagen, wie ihr gut auftretet. Das müsst ihr schon selber rausfinden.
Zurück nochmal zu Ihrem Weg, würde ich gerne noch ein bisschen mit Ihnen drauf schauen. Es gibt die Legende, dass Sie, also Sie wurden angenommen in München, Schauspielschule, haben schon während des Studiums an den Münchner Kammerspielen da Rollen übernommen. Und dann gibt es die Legende, dass Klaus Peymann, damals sowieso großer Theatermacher, Intendant des Berliner Ensembles, Sie quasi von der Schauspielschule weggeholt hat ans BE. Stimmt das so ungefähr?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also als wir im dritten Jahr waren, die Uni geht 4 Jahre, und als wir im dritten Jahr waren, kam er und hat sich vorsprechen lassen von unserer Klasse. Und dann hat er 4 von unserer Klasse eingeladen nach Berlin zu einem Vorsprechen und hat dann, als ich in München war, zurück, klingelt es bei mir an der Haustür und ich habe zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben ein Telegramm bekommen von Klaus Peymann, wo er mich einlud, Mitglied des Berliner Ensembles zu werden. Auch die anderen beiden Jungs hat er engagiert. Also diese Legende ist sozusagen wahr.
Und wie war das dann, der Sprung von München Schauspielschule an dieses so traditionssatte Haus, das Berliner Ensemble?
Ja, das war ein großes Geschenk für mich, zumal Klaus Peymann mir dann auch wirklich relativ schnell eine Hauptrolle zugetraut hat, was ja sehr wichtig ist, wenn man junge Schauspielerin ist, dass man auch das Vertrauen bekommt, dass man das schaffen kann, dass man eine große Rolle tragen kann, dass man die Bühne füllen kann, die Geschichte, den Bogen halten und erzählen kann.
War das schon die heilige Johanna der Schlachthöfe,
genau,
mit der sie dann, das taucht immer wieder auf, wenn man was über sie liest, die große Produktion damals ganz am Anfang.
Exakt, genau. Und das Zweite war biografisch natürlich, weil ich ja aus Augsburg komme, in Augsburg zur Schule gegangen bin, also wo der Bertolt Brecht auch herkommt und man natürlich mit Bertolt Brecht aufwächst, auch in der Schule. Und dann war ich auf einmal in diesem Theater, worüber man so viel gelesen und gehört hatte, und da hing die Helene Weigel an der Wand und da waren noch Kollegen, die mit denen gespielt hatten. Deswegen war für mich sozusagen das biografisch extrem verrückt, dass ich auf einmal auf diesen Brettern stand, wo die Drei-Groschen-Oper uraufgeführt wurde und selber da war und ein Stück von Brecht spielte. Das war ganz schön aufregend und auch sehr, also ich bin wirklich sehr dankbar gewesen und bin es immer noch und hat mich auch sehr bescheiden gemacht auf eine Art, weil ich so dachte, boah, das Leben bewegt sich immer in so riesigen Kreisen und immer wieder schließt sich irgendwas irgendwo.
Apropos Kreise, es kam ja später noch ein verrückter Kreis dazu, weil vor wenigen Jahren haben Sie in diesem Film Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film, haben Sie ja selbst dann Helene Weigel gespielt.
Exakt, das war wirklich sehr verrückt und das war auch eigentlich eine schöne Geschichte dazu. An der Berlin-Premiere, glaube ich, war das, kam dann die Enkelin zu mir und die war nicht so einverstanden mit dem Film, aber hat mir gesagt, Frau Droste, ich muss Ihnen sagen, genau so war meine Großmutter. Ah. Und ich glaube, das ist das größte Kompliment, was ich jemals bekommen habe. Ja.
BE war eine wichtige Station für Sie für einige Jahre. Dann waren Sie am Zürcher Schauspielhaus, 2 Jahre, glaube ich. Und dann ganz wichtige Station, Deutsches Theater in Berlin. Auch ein wiederum ganz traditionsreiches Haus. Am Deutschen Theater in Berlin waren Sie von 2006 bis 2013. Haben ganz wichtige Erfahrungen dort gemacht, wichtige Aufführungen gespielt, wurden dafür ausgezeichnet, haben aber 2013, wenn ich es richtig verstanden habe, gekündigt. Warum das?
Ja, das ist mir auch nicht leicht gefallen, weil, wie wir alle wissen, ist es in diesem Beruf ja nicht so leicht, zu arbeiten und seine Familie zu ernähren und an so einem renommierten Theater spielen zu dürfen und gleichzeitig auch noch drehen zu können. Das ist ja eine total privilegierte Situation. Und dennoch war für mich einfach in dem Moment die Theatersozialisation, aus der ich kam, war eine andere als die, die dann am Deutschen Theater neu angefangen hatte. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mal wieder auf zu neuen Ufern und mich aus meinen eigenen vielleicht auch Ängsten befreien und mich herausfordern. Und dann habe ich beschlossen, frei zu arbeiten, aber nicht um nur noch zu drehen, was es ja doch auch viele Kollegen dann so treibt, antreibt manchmal zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr Theater machen, ich möchte nur noch drehen. Also ich habe, seitdem ich freischaffend bin, trotzdem immer 2 Theaterstücke im Jahr machen können, tatsächlich.
Und gab es mal eine Situation, wo Sie das bereut haben oder bedauert haben, dass Sie auch aus dieser Sicherheit rausgegangen sind ins freie Schaffen, wo es vielleicht auch mal auftragsmäßig Durststrecken gab?
Also bei mir war letztes Jahr zum ersten Mal so ein Jahr, was schwierig war, finanzieller Art. Ich habe zwar viel gearbeitet, aber viel für wenig Geld. Bis dahin lief es toi 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 immer sehr gut. Bereut würde ich nicht sagen. Was einem, glaube ich, manchmal als Schauspielerin fehlt, ist so eine künstlerische Heimat. Das ist, finde ich, nach wie vor sehr schön an diesem Ensemble-Gedanken, dass man sich als Gruppe zusammentut und wie eine künstlerische Heimat bildet, in der man dann gemeinsam und individuell im besten Falle wachsen kann. Aber einfach aus meiner Perspektive, und das ist einfach ja nur eine persönliche, ein persönliches Gefühl, gab es in all der Zeit keine künstlerische Heimat, wo ich mich so festsetzen wollte. Mhm. Sagen wir es mal so.
Wie ist es denn andersrum? Haben Sie als Theaterzuschauerin sowas wie eine künstlerische Heimat, ein Theater, an das Sie immer wieder gehen zum Beispiel? Was für eine Art Theater schauen Sie am liebsten?
Also ich gehe schon regelmäßig Theater schauen und ich versuche schon alle Häuser in Berlin immer wieder zu besuchen, auch die Off, also die freien Spielstätten mir anzugucken. Ich habe neulich eine ganz tolle Performance gesehen, Satan, an den Sophiensälen. Die hat mich total wieder erwarten, total begeistert. Mhm. Aber ich muss schon sagen, die Sozialisierung, wo ich herkomme, darauf zielt, glaube ich, auch Ihre Frage ab. Ich bin ja jetzt 45 und in meiner Generation tatsächlich eine der wenigen Schauspielerinnen, die noch so ganz viel mit der alten Riege gearbeitet hat. Also eben Klaus Peimann, Jürgen Gosch, Gottschew, Zadek, Dügelin, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Und es waren ja alles große Geschichtenerzähler, denen es sehr wichtig war, die Figuren psychologisch zu durchleuchten und die Geschichten psychologisch auch zu erzählen. Und das merke ich, geht nicht nur mir so, sondern auch anderen KollegInnen und auch ZuschauerInnen, fehlt es doch im derzeitigen Theaterdiskurs. Also ich höre immer wieder, dass es eine große Sehnsucht danach gibt, wieder die großen, tiefen Geschichten sehen zu können.
Ja, die Sehnsucht habe ich auch öfter, wenn ich ins Theater gehe. Ihre Theaterarbeit, über Ihre Film- und Fernseharbeit würde ich auch gerne noch mit Ihnen sprechen und über Ihr Leben in Berlin. Mal sehen, was wir noch so schaffen in dieser Stunde. Aber lassen Sie uns vorher mal noch eine Ihrer Musiken hören. Sie haben dabei für uns Fields of Gold von Eva Cassidy. Was bedeutet Ihnen das Stück?
Das habe ich kennengelernt bei einer Meisterklasse für Schauspiel bei dem Schauspiellehrer und Coach Jens Roth, der mehrere Meisterklassen anbietet und ich tatsächlich bis zum heutigen Tag immer gut finde, mich weiter und fortzubilden. Und da gab es eine Übung und da kam diese Musik. Ich kannte den Song von Sting, aber diese Stimme und diese Frau hat mich wirklich total umgehauen und die hat mich direkt im Herzen angesprochen tatsächlich.
Dann lassen wir das mal auch mit uns geschehen jetzt. Eva Cassidy, Fields of Gold.
You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold.
Fields of Gold haben wir da gehört, gesungen von Eva Cassidy. Und das Stück hat uns Maike Droste hier geschenkt, mitgebracht, ausgesucht für die Sendung Das Gespräch bei Radio 3. Frau Droste, Sie sind ja, Sie haben es schon erwähnt, ein paar Mal in einer Kleinstadt groß geworden, Neuses bei Augsburg, leben jetzt schon lange, lange in Berlin, haben Ihre beiden Söhne hier großgezogen oder sind noch dabei. Wie ist das denn? Haben Sie manchmal Sehnsucht nach einer kleineren Stadt zum Leben?
Ich glaube, wie alle oder wie viele Menschen, die in Berlin leben, verbindet mich so eine Hassliebe mit Berlin. Also ich habe immer wieder Perioden, wo ich es schwierig finde. Aber trotz allem lebe ich wirklich immer noch sehr gerne in Berlin, muss ich sagen. Vor allem wegen der vielen tollen Menschen, die in dieser Stadt leben. Und wegen dieser ja sehr verwundeten Stadt, die, was so überall so spürbar ist, dass diese Geschichte, die diese Stadt mit sich bringt, ja, die offenen Wunden, die einfach überall spürbar sind. Aber die Sehnsucht so nach der, ich habe ja mal in Zürich gewohnt 2 Jahre und da bin ich ja auch selbstständig, also eigenständig wieder weg, habe ich gekündigt. Was ich da wirklich unschlagbar finde, und das fehlt mir, glaube ich, in Berlin vor allem, ist dieser unglaublich schnelle und direkte Zugang, schnell in die Natur zu kommen. Mhm. Also in Zürich, weil es halt so mini ist, brauchst du 10 Minuten, dann bist du auf dem Berg und kannst Stunden laufen auf dem Berg. Das in Berlin muss man halt erstmal überall rausfahren. Das ist tatsächlich was, was mir fehlt und was ich mir vorstellen kann, was ich in Zukunft vielleicht irgendwann mal ändern möchte, dass ich längere Zeit schneller, direkter in der Natur sein kann. Und an meiner Heimat fehlen mir vor allem die Berge.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also das kommt auf die Liste. Wir haben jetzt schon drauf, auf dem Klavier improvisieren, ja. Berge vor der Haustür.
Exakt, genau.
Ich habe so beim Vorbereiten dieser Sendung auch geguckt, was gibt es so an Videos mit Ihnen über Sie. Und ich bin auf ein ganz kurzes gestoßen. Da geht es um einen Satz, der unbedingt auf einer Bühne gesagt werden soll. Ist schon so ein paar Jahre alt und da halten Sie sich so einen Bilderrahmen fürs Gesicht, moderieren das Ganze an. Und dann schwenkt die Kamera auf zwei Jungs, ich nehme an ihre Söhne, die haben beide irgend so was Rundes in den Backen, sehen so ein bisschen aus wie Hamster, weiß nicht, ob sie da Nüsse reingesteckt haben. Oder.
Richtig.
Und dann, ich versuche das mal zu improvisieren, was sie dann sagen. Und sie sagen dann, ungeheuer viel, doch nichts ist ungeheurer als Mensch. So ähnlich klingt das. Also dieser berühmte Satz, das Ganze sieht aber so aus, als ob das etablierte Praxis bei Ihnen zu Hause ist, Quatsch zu machen zusammen. Ist das so?
Also ich hoffe, dass meine Kinder später mal sagen, dass wir auch viel Quatsch gemacht haben. Haben wir auch. Nicht nur natürlich. Und das war tatsächlich für Nachtkritik, glaube ich, für einen Adventskalender. Und da habe ich zu der Zeit in Wien geprobt und meine Kinder waren mit und gingen da in die Schule für 2 Monate und das ist mir so eingefallen. Aber ich finde es immer noch schön tatsächlich. Und wie lustig, dass ich es gefunden habe. Das Netz vergisst wirklich nichts.
Es ist alles da, alles da. Jetzt ist ja die heute typische Rollenaufteilung eigentlich eher, dass Väter den Quatsch machen und die Mütter dafür sorgen, dass alles funktioniert und das Leben stattfinden kann. Das ist bei Ihnen dann anders?
Also ich bin geschieden schon lange. Es ist interessant, dass Sie das sagen, das ist eine schöne Überleitung zu aktuellen Projekten, weil das tatsächlich mich interessiert, wie sind die Rollen aufgeteilt und wie leben wir alle diese Rollen und leben wir die einfach automatisch oder machen wir uns überhaupt mal Gedanken drüber? Tatsächlich glaube ich, ist es bei uns auch so gewesen, oft der Papa macht Quatsch und die Mama muss dann die Strenge sein, aber jetzt in meinem Fall, ich mache schon auch Quatsch.
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, was wir vor wenigen Minuten hier besprochen haben, dann sagten Sie, als wir beim Stichwort Quatsch-Videos mit Ihren Söhnen waren, das passt ja zu dem, was Sie jetzt gerade machen, wenn ich es richtig erinnere. Was machen Sie denn gerade?
Ja, ich habe mich mit 3 anderen Frauen, also Fritzi Haberland als Spielerin und Sabine auf der Heide und Holle Münster auf Regisseurinnenseite zusammengetan. Wir haben ein Quartett gebildet und werden im Januar 2026 im Heimathafen Neukölln die Uraufführung von Miranda Julys neuem Roman Auf allen Vieren, All Fours, also nach dem Roman, auf die Bühne bringen, genau. Und in diesem Roman geht es extrem um die Rolle der Frau und die Frau in der zweiten Lebenshälfte und was bin ich und wie transformiere ich mein Leben.
Vorhin haben Sie gesagt, was Ihnen fehlt mit dieser künstlerischen Heimat beim Deutschen Theater zum Beispiel im Ensemble, ist eben so eine künstlerische Heimat. Was ich mir auch vorstellen kann, was einem als Schauspielerin vielleicht fehlen kann, ist so der Einfluss, selbst Projekte in die Welt zu bringen, was Sie aber genau mit diesem Projekt tun. Ne?
Absolut, das ist extrem ein schönes Gefühl, finde ich, so selbstwirksam zu sein und eigenständig Fragen nachzugehen, die einen in dem Moment, also heute, beschäftigen und dringend erzählt werden wollen und das so ganz alleine auf die Bühne zu bringen und einen Raum dafür aufzumachen, Fördergelder bekommen zu haben, die Rechte erworben zu haben, die Uraufführungsrechte erworben zu haben, das ist wirklich ein extrem spannender, aufregender und schöner Prozess.
Das steht jetzt an. Ich habe auf der Homepage Ihrer Schauspielagentur gelesen, bei Ihrem Eintrag, dass Sie, das war schon 2024, auch das Vorhaben hatten, jetzt mal Regie auszuprobieren. Ist dazu schon gekommen?
Ich habe Regie geführt und musste das dann, das ist aber schon ein bisschen länger her, das war noch während der zweiten Corona-Phase bei einer Kinderoper. Ich habe dann aufgrund von Differenzen innerhalb von Festivalleitung und Aufführungsort dann 10 Tage vorher leider die Regie abgeben müssen. Aber es war schön, das auszuprobieren und es war schön zu sehen. Ich bin jemand, dass ich so meine inneren Dämonen sind, dass ich mir selber vertraue oder Selbstvertrauen habe, dass ich das kann. Also ich habe große innere Stimmen, die so sagen, ah komm, lass mal lieber, können andere besser. Und es war sehr schön zu sehen, dass ich mich diesen Dämonen gestellt habe und dass ich gemerkt habe, ah, ich kann mir was ausdenken und aha, das funktioniert dann auch, ich kann es umsetzen. Es war sehr schön. Und jetzt in diesem freien Projekt ist es ja so, natürlich gibt es 2 Regisseurinnen und 2 Spielerinnen, aber wir zu viert generieren sozusagen das ganze Projekt, das ist auf eine Art auch die Schauspielregie mit dabei.
Im Januar im Heimathafen Neukölln zu sehen. Ich würde gerne noch mit Ihnen sprechen über ein anderes schönes Quatschvideo mit Ihnen, das ich gefunden habe. Das hat offenbar, wurde das aufgenommen spät abends in einem Hotel bei einem Filmdreh, 22.45 Uhr wird öfter gesagt, nämlich in einer Videoreihe mit ihrer Schauspielkollegin Elena Ulich. Stilles Örtchen heißt es, glaube ich. Ulichs Stilles Örtchen, die sitzt da tatsächlich auf dem Klo und nimmt da per Videoschalte Gespräche auf. Machen Sie gerne mit bei sowas oder hat sie überredet?
Tatsächlich hat in dem Fall Elena mich wirklich überredet und hat irgendwann gesagt, jetzt hab dich nicht so, Maike, weil sie zu der Zeit das auf ihrem Instagram-Kanal etabliert hat und ich war zu der Zeit auch auf Instagram und da tatsächlich habe ich das dann für Elena gemacht, habe gesagt, okay, jetzt hast du mich so oft gefragt, ich mache mit.
Und dann gibt es da so ein Fragespiel mit 77 Fragen und da sagen sie an einer Stelle, dass sie selber auch Gedichte schreiben würden, wobei ich nicht sicher bin, ob ich das bei der ganzen Blödelei richtig verstanden habe. Habe ich es denn richtig verstanden?
Sie haben es richtig verstanden. Ich habe mal eine Zeit lang sogar sehr, sehr viel und oft Gedichte geschrieben und wie mit allem ist es, wenn man das dann macht regelmäßig, dann kommt man ja in so einen Fluss und interessant, dass Sie mich jetzt darauf ansprechen, weil ich gerade gestern auf meinem Computer den Ordner geöffnet habe und gesehen habe, boah, ich habe ja richtig viele Gedichte geschrieben. Und dann tatsächlich auch in meinen Kopf kam, kommt jetzt auf diese Liste mit Berge vor der Tür und Improvisieren und Singen am Klavier. Ich muss jetzt wieder anfangen, mehr Gedichte zu schreiben.
Und wie steht's mit der Veröffentlichung?
Ja, da sprechen Sie was an. Das ist dann der nächste große Dämon, der besiegt werden will.
Lauter Dämonen, aber auch ganz viel besiegte Dämonen hier in unserem Gespräch mit der Schauspielerin Maike Droste. Wir haben noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Das ist jetzt von einem französischen Elektronik-Duo von Daft Punk. Warum sind die jetzt in Ihrem Gepäck?
Ah, ich finde die tatsächlich großartig. Ich liebe erstens dieses Stück. Ich liebe einige Sachen von denen, aber dieses Stück ist für mich gefühlsmäßig total damit verbunden, spät nachts durch Berlin zu fahren im Auto. Was man ja sonst, ich hasse es, mit dem Auto durch Berlin zu fahren, weil es immer Stau und es ist schrecklich. Aber nachts mit dieser Musik ist das Beste.
Hören wir gleich. Erstmal sage ich nochmal, Maike Droste ist jetzt zu sehen, demnächst in dem Film Another German Tank Story von Jannis Alexander Kiefer, kommt ab 10. April in die Kinos. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Frank Meyer ist mein Name. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Und es gibt all unsere Gespräche hier von Radio 3 natürlich auch auf unserer Homepage oder auch in der ARD Audiothek. Jetzt machen Sie es gut mit Daft Punk und Verides Quo.